Herzlich willkommen zum Online-Symposium Pioneers of Education und heute mit mir im Interview Nicola Schmidt. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen, Silke.
Du bist Autorin und Gründerin der Artgerecht-Bewegung. Kinder artgerechtes Aufwachsen ermöglichen, passt ja super zu unserem Thema, wie Entwicklung gelingt. Da schauen wir ja auf ganz verschiedene Altersstufen, auf individuelles und organisatorisches Gelingen. Und das war ja nicht von klein auf dein Ziel, so eine Bewegung zu gründen, sondern du bist ja da, wie das Leben hat dich ja da so hingebracht. Vielleicht magst du mal so kurz erzählen, wie du dazugekommen bist, dem deine Zeit zu widmen.
Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich es hier habe. Ich habe also ich bin von meiner Ausbildung her eigentlich Politikwissenschaftlerin und habe dann lange als Journalistin gearbeitet. Ich bin eine ausgebildete Zeitschriften- und Radiojournalistin. Und das Ganze hat eigentlich erst angefangen, als mein erstes Kind zur Welt kam. Der kam 3 Wochen zu früh und ich war so total unvorbereitet, weil ich dachte, das wird schon irgendwie alles klappen. Und als der dann kam, hatten wir nichts, also wir hatten wirklich gar nichts. Wir hatten noch keine Klamotten eingekauft, kein eingerichtetes Kinderzimmer, keine Wiege, kein weiß ich nicht, also wirklich nichts. Und sind wir dann mit dem Baby nach Hause gefahren und dachten uns, jetzt gucken wir mal, was wir wirklich brauchen. Also wir hatten natürlich alle diese Erstausstattungslisten, hatten die aber noch überhaupt nicht abgearbeitet. Das war für den Samstag drauf geplant. Und dann passierte es, dass wir feststellten, wir brauchen das fast alles gar nicht, was auf diesen Listen steht. Also das waren so ewige Listen und man sollte total viel Zeug für das Kind kaufen. Und wir haben festgestellt, nee, der braucht eigentlich nur nackt auf Mamas Brust, Muttermilch, kuscheln, Wärme, abhalten, hin und wieder mal eine Stoffwindel und was zum Anziehen. Und das war's. Und dann habe ich angefangen, einfach nur noch zu machen, was sich für das Baby und mich gut angefühlt hat, weil ich dachte, ich gucke jetzt gar nicht in die Bücher oder in die Listen, wenn es sowieso alles für uns nicht passt. Und dann kam so eine Zeit, in der sich das Kind tipptopp entwickelt hat. Also ich tipptopp, die Kinderärztin immer, wow, der ist ja so wach, der ist ja so motorisch vorne, der ist ja so dies. Und gleichzeitig sind alle Leute um uns herum total nervös geworden. Weil sie gesagt haben, du kannst ihn doch nicht immer stillen, wenn der schreit. Du kannst ihn doch nicht ständig tragen. Du kannst ihn doch nicht immer auf den Arm nehmen, wie der schläft bei euch. Das ist ja total gefährlich. Ich dachte mal so, nee, aber der entwickelt sich ja total toll. Das kann ja so falsch nicht sein. Also habe ich dann das gemacht, was ich gelernt hatte, nämlich habe angefangen zu recherchieren. Mich zu fragen, was brauchen denn Menschenbabys? Was kann man denn nachweisen, was sie brauchen? Und dann habe ich festgestellt, dass die Wissenschaftler, das Baby und ich alle einer Meinung sind, dass es aber in der Welt da draußen noch gar nicht angekommen war. Und im Prinzip mache ich heute immer noch genau das Gleiche. Ich recherchiere mittlerweile, was brauchen Kleinkinder. Ich recherchiere, wie können Konflikte gelöst werden in der Familie, aber immer aufgrund der Frage, was lässt sich wissenschaftlich belegen, was funktioniert, entgegen den kulturellen Ideen, die in unseren Köpfen drin sind. Der muss auch mal schreien, der muss auch mal, der war 7 Wochen alt, hat man mir erzählt, nee, du musst ihn auch mal alleine lassen, der braucht seinen Freiraum. Ich dachte, 7 Wochen? Nee, der braucht keinen Freiraum, der braucht Milch, Wärme, Mama und Sicherheit. Und diese kulturellen Dinge, die in unseren Köpfen sind, diese Angst vor dem Verwöhnen, die Angst vor dem Tyrannen und gleichzeitig das, was unsere Kinder wirklich brauchen, klafft in Deutschland oft sehr weit auseinander. Und das habe ich zu meiner Aufgabe gemacht. Wir bilden mittlerweile Elternberater aus. Wir bilden viele Fachleute, also Tagesmütter, Kindergartenerzieher, Therapeuten weiter in der Frage, was brauchen eigentlich Kinder wissenschaftlich gesehen und nachgewiesenermaßen jenseits der Ideen, die wir kulturell in unseren Köpfen haben.
Hast du auch mal so für dich recherchiert, woher das kommt?
Ja, also, natürlich. Ja, ja, na klar. Du meinst das, was in unseren Köpfen ist?
Ja.
Ja, klar. Na klar, wo kommt das her? Man muss ganz klar sagen, dass die Erziehungsziele vergangener Zeiten nicht waren, wir wollen starke, kreative, selbstbewusste, kritische Menschen. Das war nicht das Ziel. Das Ziel war entweder Wir wollen Menschen, die auf einem Bauernhof gut funktionieren. Oder wir wollen Menschen, die auf einem Kasernenhof gut funktionieren. Wir wollen Industriearbeiter, die 10 Stunden am Tag arbeiten können, die pünktlich und fleißig sind und die gehorchen. Wir wollen Menschen, die daran glauben, dass wir sagen, wir leben alle nach der Uhr. Und ich meine, das ist heute noch so. Wir glauben alle, unser Leben würde von der Uhr bestimmt. Dabei gibt es Uhren noch gar nicht lange. Also seit 200 Jahren gibt es Uhren. Menschen gibt es seit 4,7 Millionen Jahren. Und wir glauben alle, seit 200 Jahren gibt es die Uhr. Und wir müssen alle nach der Uhr leben und machen uns total verrückt. Und das heißt, die Menschen vor uns, die haben das weder falsch gemacht, noch wollten sie was Böses, sondern sie hatten andere Ziele, andere Erziehungsziele. Und ich gucke natürlich danach, was sind unsere heutigen Erziehungsziele? Und wir brauchen keine braven, fleißigen, gehorsamen Fabrikarbeiter mehr. Wir brauchen Menschen, die Probleme lösen können, die Konflikte lösen können. Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, in Gemeinschaft zu denken und die am Ende, das muss man ganz klar sagen, den Klimawandel bewältigen können. Und gehorsame Soldaten und fleißige Industriearbeiter werden diesen Klimawandel nicht bewältigen. Wir brauchen kreative, wilde Kinder, die in der Lage sind, um die Ecke zu denken und zu sagen, hey, das haben wir immer so schon so gemacht und wir müssen das jetzt anders machen. Und was ich am meisten glaube, wir brauchen Menschen, die nicht ständig kompensieren müssen, was sie als Kind nicht gekriegt haben. Weil dann müssen sie konsumieren, dann brauchen diese Menschen das große Auto und die dicke Uhr und den tollen Rechner und das Smartphone und so. Wenn wir das alles kompensieren müssen, dann können wir nicht nachhaltig leben. Wir brauchen wieder Menschen, die von Kind auf das gekriegt haben, sodass ihr Herz, das kann man ganz banal auch wissenschaftlich nachweisen, ihre Seele voll ist, damit sie dann geben können. Und daraufhin recherchiere ich und daraufhin schreibe ich meine Bücher.
Super schöne Arbeit. Und auch total nötig. Also was du ja auch gesagt hast, ne? Also man sich auch mal schaut, was, wenn man viele Wissenschaftler hört, dann geht es genau in die Richtung, die du beschreibst. Ne? Da bin ich mir auch mit vielen einig und trotzdem, das ist so schwierig. Ich bin ja jeden Tag an Schulen. Diese alten Vorstellungen, wie man Kinder erziehen müsste und was sie so brauchen, damit sie später ihr Leben bewältigen, ist unheimlich schwierig, da so neue Bilder in die Köpfe zu bekommen. Und das wäre so meine nächste Frage. Wie gelingt es dir denn? Also du hast ja gesagt, du schulst Eltern, du bildest Multiplikatoren aus. Was kommt dir denn da an vielleicht auch Hindernissen in den Weg? Oder ist es alles ganz einfach? Verstehen die das alle sofort und ändern ihr Verhalten?
Naja, also ich glaube, das Erste, was man sich einfach klar machen muss, es war schon immer schwer, etwas zu ändern. Ne? There is nothing more difficult to change than the order of things. Das steht schon in ganz alten philosophischen Schriften. Das macht aber nichts, weil wir Menschen haben es immer geschafft. Also bis vor wenigen Jahren war es erlaubt, Kinder zu schlagen. Mhm. Ist es in den USA, in vielen Bundesstaaten übrigens immer noch. Bis vor wenigen Jahrzehnten haben wir noch geglaubt, dass es gut ist, schon kleine Kinder eiskalt abzuwaschen, ganz früh, um die abzuhärten und solche Scherze. Ne? Also die Dinge haben sich immer verändert und immer ist der Druck für die Veränderung ist immer unangenehm. Und es ist immer schwierig für die, die sagen, wir wollen was verändern, weil wir immer gegen diesen Beharrungsdruck des Menschen, ne? Der Mensch ist ja sehr beharrungsfähig, angehen müssen. Und meine Erfahrung ist aber, wenn ich nicht zu den Leuten hingehe und sage, du machst das aber falsch. Da gibt es aber wissenschaftliche Erkenntnisse, die sagen, so geht das aber nicht, lieber Lehrer, liebe Erzieherin, liebe Tagesmutter, liebe Eltern. Das funktioniert natürlich nicht, das würde ich mir auch nicht sagen lassen. Ich sage, Alter, danke schön, Sie können die Tür von außen zumachen. Aber wenn ich hingehe und sage, gucken Sie mal, an der und der Stelle funktioniert das System nicht richtig, sagen die Leute, ja, richtig, sehen Sie. An der und der Stelle können wir die Sachen anders machen. Und ich erkläre Ihnen jetzt, wie Sie die Sachen einfacher machen und wie Sie die Sachen für sich und die Kinder angenehmer machen. Und natürlich habe ich besonders in meinen Fachfortbildungen immer wieder Leute, das sind ja, also in meiner Ausbildung kommen die Leute, die sagen, ich will das. In meinen Fachfortbildungen sind Leute, die werden da hingeschickt. Und ich kläre das immer gleich am Anfang. Ich sage, wer von Ihnen ist freiwillig hier und wer von Ihnen sagt sich, na gut, den Tag sitze ich jetzt ab. Ich kläre das sofort. Und dann rede ich mit den Leuten und sage, wissen Sie, ich erzähle Ihnen jetzt was und Sie nehmen einfach mit, was Ihnen gefällt. Und wenn Sie das Gefühl haben, das stimmt aber nicht, Frau Schmidt, dann sagen Sie mir das. Und dann kommt natürlich Gegendruck. Und wenn man dann aber nicht sagt, ja, das ist aber so, sondern sagt, ich höre Sie, ich höre Ihre Sorgen, erzählen Sie mal, was denken Sie darüber? Also mit, wir sagen im Ja-Artgerecht-Projekt, sage ich immer, ich möchte, dass wir mit einem Ja, mit einer Ja-Haltung nicht nur auf die Kinder, sondern auch auf die Erwachsenen zugehen und sagen, ich möchte Ihnen Raum geben für Ihre Bedenken, ich möchte Ihnen Raum geben für das, was Sie brauchen. Und ich mache super gute Erfahrungen damit, dass die Leute dann sich gesehen fühlen und sich gehört fühlen. Und wenn sie sich gesehen und gehört fühlen, plötzlich hören die mir zu. Plötzlich sagen die, naja, Frau Schmidt, also jetzt, also wenn ich das jetzt so, also ich finde es ein bisschen komisch, aber ich könnte mir vorstellen, ich probiere es mal aus. Ne? Und dann ist schon der erste Schritt getan. Und der Witz ist, also gerade mit den Sachen hier, mit diesen Nicht-Schimpfen-Sachen, sobald die Leute das ausprobieren, stellen sie fest, boah, krass, das funktioniert wie die Hölle. Es sind nur meine Muster, die das verhindern. Es funktioniert so gut. Und damit erzeugt sich ein unglaublicher Sog, die erzählen das weiter und so, muss ich sagen, wir haben eigentlich wenig Akzeptanzprobleme, ganz wenig. Mhm. Aber es hat immer was damit zu tun, einzeln auf die Menschen zuzugehen und respektvoll auf die Menschen zuzugehen.
Du hast ja gesagt, wenn Kinder quasi schon artgerecht aufwachsen und gar keine Defizite entwickeln, dann sind sie auch als Erwachsene nicht mehr davon abhängig, ihre Defizite irgendwie aufzufüllen und können dafür mehr geben, auch Gesellschaft mitgestalten und sind nicht so abhängig vom Konsum und solche Dinge. Das heißt, wenn du jetzt mal schaust, das ist ja auch, wir reden ja auch über Bildung, also wie Entwicklung gelingt, auch in Schulen, in Bildungseinrichtungen. Das heißt, du hast ja schon gesagt, wir brauchen diese Befehlsempfänger, die brauchen wir nicht mehr, wir brauchen kreative Leute. Was glaubst du denn noch, oder so aus deiner Sicht, welche Kompetenzen sollten wir unbedingt auch fördern für die Zukunft? Also was sollten Schüler aus ihrer Schulzeit mitnehmen? Was brauchen die auch von ihren Lehrern, Begleitern, um sich gut entwickeln zu können?
Also es gibt eine Postkarte von mir, auf der ich sage, ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird. Deswegen kann ich meine Kinder nicht für die Zukunft erziehen. Aber ich kann ihnen mitgeben, was ich glaube, was ihnen helfen wird. Und das Erste, was ich ihnen mitgebe, ist Mut. Das erste Buch, was ich geschrieben habe, war über den Mut von Kindern. Wir brauchen mutige Menschen. Das heißt aber auch, dass Kinder in der Schule nicht lernen sollten, sich zu ducken, sich möglichst klein zu machen, sondern sie müssten Mut lernen, den Mut zu sagen, ich verstehe das nicht. Den Mut zu sagen, ich will das nicht. Den Mut zu sagen, ich habe noch eine andere Idee. Wenn wir es schaffen würden, in der Bildung den Menschen diesen Mut nicht abzuerziehen, weil wir erziehen Menschen immer noch in der Schule, die haben Angst vor Noten, die haben Angst vor Strafe, die haben Angst ausgelacht zu werden, die haben Angst vor der Gruppe, sie haben Angst, sich lächerlich zu machen. Und wenn ich mit Leuten aus der Wirtschaft arbeite oder spreche und sage, woran scheitert Innovation? Daran, dass die Leute Angst haben vor Strafe, sich lächerlich zu machen oder Fehler zu machen. Das heißt, wenn wir Erneuerung wollen, müssen wir schon in der Schule Mut fördern. Das ganze System müsste mehr auf Mut aufgebaut sein. Dann etwas, was wir fördern müssen, wäre Gemeinschaft. Ich habe so ein ganz tolles Buch, das heißt Bindungsorientierter Unterricht. Also man kann auch Klassenunterricht bindungsorientiert machen, nicht sich verrückt machen lassen vom Kapitalismus, der sagt, Wettbewerb und alle gegen anderen und wer ist besser und das ist der Klassenbeste und du bist der Klassenloser und so. So diese ganze Wettbewerbsgeschichte, von der wir geglaubt haben und mein Gott, hat ja auch lange funktioniert, dass das, was der Kapitalismus da draußen sagt und dass wir unsere Kinder wettbewerbsfähig machen müssen gegen die Chinesen und was man dann alles hört und frühzeitig schon beschulen und so. Wir haben das alles geglaubt. Aber das System besteht nur so lange, wie wir daran glauben. Was wir eigentlich brauchen, ist das, was Menschen seit 4,2 Millionen Jahren tun, nämlich in Gemeinschaften leben, kooperieren. Ich bin, weil wir sind, Ubuntu. Also ich muss wieder lernen, in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft zu funktionieren und sowas wie das Allmende-Problem zu lösen. Also wenn wir über neue Wirtschaft reden, müssen wir das Allmende-Problem lösen. Das Allmende-Problem schafft der Kapitalismus. Wir lösen es erst dann, wenn wir in emotionaler, bindungsorientierter Gemeinschaft leben. Dann haben wir auch kein Allmende-Problem. So, was bedeutet das? Die Schule muss in der Lage sein, Kindern Mut beizubringen oder ihren Mut zu lassen. Kinder sind mutig, das muss man ihnen nicht beibringen, man darf sie ihnen noch nicht beiziehen. Wir müssen Kinder lehren, in Gemeinschaft zu funktionieren, das müssen sie in der Tat lernen, weil das Kind an sich ist ja, ich sage mal, die machen so wie die Evolutionsstufen durch und wenn sie in der Primatenphase sind, bei eins, meins, 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 dann ist mein Mann nicht deiner. Aber wenn sie mit 6, 7, 8, 9, 10 sich Moral und Vernunft entwickelt, sind sie auch in der Lage, Gemeinschaft zu lernen. Und ich denke, was ganz wichtig ist, ist auch Kreativität, also um die Ecke denken, die Möglichkeit zu sagen, ich verstehe das nicht, ich will das anders. Und eine Sache, die uns Eltern, finde ich, heutzutage oft schwerfällt, mir auch, unsere Kinder müssen wieder Frustrationstoleranz lernen. Und es ist sehr schwierig für Kinder, die mit Geräten aufwachen, die auf Knopfdruck alles liefern. Und die mit Eltern aufwachsen, die sich total aufregen, wenn sie bei Starbucks den falschen Kaffee kriegen. Oder total frustriert sind, wenn das Amazon-Paket nicht 3 Tage vor Weihnachten da ist. Ich habe doch hier mit Prime bestellt. Also wir müssen alle wieder lernen, zu verzichten, frustriert zu werden, dran zu bleiben. Diese ganze Kultur des Bitten, Fragens, Dranbleibens, Durchhaltens, die ist total aus der Mode. Ich weiß, dass viele jetzt vor dem Monitor sitzen und denken, was ist das denn? Aber wir werden es nicht ohne schaffen, weil wir werden Durststrecken haben. Guck mal nach da draußen auf dem Planeten. Und Durststrecken gehören auch dazu. Und eigentlich haben Menschen aus Durststrecken immer wunderschöne Sachen gemacht. Statt nämlich frustriert zu sein, haben wir das Weihnachtsfest erfunden. Statt zu jammern und zu weinen, haben wir unsere Fastenzeiten mit Ritualen gefüllt und haben tolle Sachen gemacht. Also Menschen waren immer in der Lage, tolle Sachen aus Verzicht zu schaffen und das wieder zu lernen, Unangenehmes ist, wird auch ein Teil davon sein.
Darf ich dich da nochmal was nachfragen? Was ist denn das Allmende-Problem? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Klar, das Allmende-Problem ist in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie eins der Hauptprobleme, was wir haben, wenn wir sagen, wir leben mit Gemeingütern. Also die kapitalistische Idee ist ja, jeder ist für sich selbst verantwortlich und nimmt, das gehört mir, ne? Das ist mein Kuli, der gehört mir, den habe ich gekauft und ich als Homo economicus bin daran interessiert, so viele Kulis wie irgend möglich zu haben. So, das ist Kapitalismus. Allmende sagt, wir haben eine Kiste von Kulis, die dürfen wir alle benutzen. Ne? Der Vorteil daran ist, wenn wir zusammen diese Kiste von Kulis kaufen, zahlt nicht jeder 1 Euro für seinen Kuli, sondern wir zahlen alle für 30 Kulis 30 Cent, weil wir es alle zusammen kaufen. Der Nachteil ist, wenn jetzt einer davon immer die Kulis zerbeißt oder kaputt macht oder nie die Minen auffüllt, dann sind die irgendwann alle kaputt. Und das Allmende-Problem kommt ursprünglich aus der Landwirtschaft. Stell dir eine Wiese vor. Mhm. Und diese Wiese kann 100 Kühe ernähren. Jeder Bauer darf 10 Kühe auf diese Wiese treiben. So, solange ist das System im Balance. Und so war Natur ursprünglich auch, hat sie auch funktioniert. Jetzt sagt sich aber der eine Bauer, och, wenn ich jetzt eine Kuh mehr auf die Wiese stelle, dann habe ich ja 1/10 mehr Milch, nämlich nicht von 10, sondern von 11 Kühen. Und auf der Wiese, also ob da 100 oder 101 Kuh draufsteht, das fällt doch ja nicht auf. Was mache ich doch? Das Problem ist, wenn sich das alle Bauern sagen, hast du plötzlich 10 Kühe mehr auf der Wiese. Und wenn alle Bauern sich sagen, ach, könnte ich auch 2 mehr draufstellen, dann hast du plötzlich 20 Kühe mehr auf der Wiese und dann ist sie Schrott. Das ist das Allmende-Problem. Der Allmende funktioniert nur, solange sich alle an die Regeln halten und sich beschränken und nicht an ihren Vorteil denken und denken, naja, aber die eine Kuh, die macht ja nichts. Und das ist so ein Hauptproblem, was wir, ne, wie Überfischung der Meere ist ein Allmende-Problem. Wir haben die Ozeane, da ist genug für alle drin, aber wenn sich ein Land sagt, naja, aber wenn ich jetzt noch 2 Fangflotten rausschicken würde, das merken die anderen doch gar nicht, dann haben wir ja viel mehr. Dann können wir das verkaufen, dann wächst unser Bruttosozialprodukt und wir haben ja eh gerade Außenhandelsprobleme, da können wir mehr verkaufen. Dann trägt das System das noch. Aber wenn es 10 Länder machen, dann haben wir das Problem, was wir jetzt haben. Und das ist das Allmende-Problem, das ist eines der Hauptprobleme, die wir im Moment haben, wirtschaftswissenschaftlich gesehen. Und wir brauchen Kinder, die solche Probleme lösen können und die sozialisiert sind, mit diesen Problematiken klug umzugehen.
Mhm. Das heißt, das ist auch, was du ja vorhin angesprochen hast, ne? Also quasi wieder lernen, wie Gemeinschaft auch funktioniert. Ja. Du hast so eine nette Tasse. Kannst du die mal nochmal in die Kamera halten? Was steht denn da genau drauf?
Das ist ein Spruch aus den Klöthersbriefen. Das ist ein ganz alter Erziehungsratgeber aus den 60ern, die wir uns beim Artgerecht-Projekt auf die Tassen haben drucken lassen. Da steht: Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen.
Was meint das denn?
Da geht es darum, dass eine These im Artgerecht-Projekt ist, ja, wenn wir jetzt Zeit in unsere Kinder investieren, dann verlieren wir jetzt Zeit, aber am Ende der Fahnenstange gewinnen wir ganz viel Zeit. Also wenn ich mich einem Schulkind widme, also zum Beispiel habe ich zum totalen Entsetzen aller meiner Vortragszuhörer alle meine beiden Kinder die ersten zwei Schuljahre jeden Morgen angezogen. Dazu waren die nicht in der Lage, sich um 7 Uhr anzuziehen. Das haben die einfach nicht geschafft. Ich hätte mich also jeden Morgen streiten können mit den Kindern. Ich habe mich dafür entschieden, diese Kinder einfach jeden Morgen Vollservice, aufgeweckt, wachgekuschelt, wachgekrault, wachgekitzelt, angezogen, runtergetragen, Frühstück gemacht und alles so. Das machst du noch, wenn die 18 sind. Und ich kann nur sagen, wenn die 18 sind, würdet ihr euch wünschen, dass ihr sie anziehen könntet. Da könntet ihr nämlich entscheiden, was sie anziehen. Und dieses Zeit verlieren, um Zeit zu gewinnen. Meine Kinder ziehen sich beide längst selbstständig an, ohne jedes Schimpfen, ohne jedes Streiten, ohne jeden Kampf. Wenn wir früh zur richtigen Zeit in die Kinder Zeit investieren, verlieren wir diese Zeit an der Stelle, aber wir gewinnen sie woanders. Und deswegen haben wir das für unseren Artgerecht mit diesem Shop, diesen Online-Shop, aber haben uns überlegt, wenn wir Tassen hier, die Leute haben gesagt, könnt ihr nicht mal Tassen machen? Und wir haben uns überlegt, was wäre der wichtigste, grundlegendste Satz vom Artgerecht-Projekt? Und das wäre dieser hier, weil es gilt für Babys, es gilt für Kleinkinder, es gilt auch für Schulkinder. Und ich möchte allen, die zuhören, sagen, wenn die 13, 14 sind, dann sind die nicht raus aus dem Gröbsten, dann brauchen sie euch ganz besonders. Also es gilt zu jeder Zeit. Und ich habe selbst schon zwei Kinder und ich bin sehr froh, wenn meine Eltern sich auch heute noch einfach Zeit für mich nehmen. Wenn ich sage, mir fällt gerade die Decke auf den Kopf, kann mich immer in den Arm nehmen. Genau, deswegen steht das da drauf. Mhm.
Ich würde dich gerne einladen, noch ein bisschen was über das Artgerecht-Projekt zu erzählen. Jetzt hast du gesagt, so eine These ist, ganz viel Zeit sich zu nehmen an der richtigen Stelle. Mhm. Ich würde gerne einladen, noch ein bisschen mehr zu erzählen. Was, vielleicht gibt es noch mehr Thesen oder so, was euch da besonders auch wichtig ist.
Na, was wir glauben oder was wir glauben, was ich festgestellt habe in meinen Recherchen ist, also dieses Zeitverlieren, um Zeit zu gewinnen, gehört halt dazu. Es gibt so eine Art Kurve, ich kann euch das mal aufmalen. Also wir haben folgende These. Wenn das hier ist das Alter der Kinder, 0, 1, 0, 2, 4 Jahre. Okay. Und man kann sagen, ich mache mir möglichst wenig Arbeit mit den Kindern. Ich gehe mal mit 6, weil wir sind ja hier auch im Schulalter. Ich mache mir möglichst wenig Arbeit mit den Kindern. Also das ganze Programm früh betreut, Flasche Schnuller. Ich will früh wieder nach Paris fahren am Wochenende. Oder die Gesellschaft, muss man auch ganz klar sagen, die Gesellschaft zwingt mich dazu, früh wieder arbeiten zu gehen. Ne? Sie zwingt mich vom Kind weg. Also wir als Gesellschaft versuchen, die Kinder irgendwie wegzuorganisieren. Wir organisieren die Kinder in die Schule und dann in die Nachmittagsbetreuung. Hast du nicht gesehen? Dann ist es auf den ersten Blick weniger Arbeit als Gesellschaft und als Person, als Eltern mit den Kindern. Und dann sieht die Kurve nämlich ungefähr so aus. Wir haben am Anfang relativ wenig Arbeit mit den Kindern. Das ist, hier ist der Aufwand sozusagen. Und wir haben festgestellt, wenn wir das aber so machen, dann müssen wir ganz viele Dinge nachholen später. Und dann geht der Aufwand zu einem Zeitpunkt, so nämlich hier, 4, 6, 7, da, wo wir die Kinder eigentlich wartungsfrei haben wollen oder dann später in der Pubertät, wo wir nicht mehr den Kopf dafür haben, geht der Aufwand enorm hoch. Wir im Artgerecht-Projekt haben festgestellt, dass die Kurve andersrum viel geschickter ist. Ich zum Beispiel bin eine extrem faule Mutter. Ich mache mir nur Arbeit, wenn ich muss. Das bedeutet für mich aber, ich mache mir intelligent Arbeit. Ich mache mir die Arbeit dann, wenn sie einfach ist. Und meine Erfahrung ist, ich kann das mal in schwarz zeichnen, dann sieht man das besser, dass ich mir am Anfang mit meinen Kindern sehr viel Arbeit gemacht habe. Ich habe die gestillt und getragen und mit ihnen gespielt. Und auch ich sitze mit denen regelmäßig auf dem Boden und wir lösen Konflikte und wir sprechen über die Dinge und ich lade die Freundinnen ein und ich kläre die Konflikte unter den Freunden. Ich gehe zur Schule, ich rede mit den Lehrern. Ich versuche, diese ganzen Sachen mich da einzubringen. Ich gehe zu Initiativkreisen und ich gehe zum Basteln und ich kann Waffeln backen wie die Hölle, sage ich euch. Ich habe schon so viel Waffeln gebacken und Laternen gebastelt. Ich mache mir also relativ viel Arbeit, auch mit den Schulkindern, weil ich festgestellt habe, dass wenn man sich zum richtigen Zeitpunkt die Arbeit macht, die Arbeit später viel, viel weniger wird. Und das ist im Prinzip das Gleiche, nur anders ausgedrückt. Macht euch die Sache intelligent. Und artgerecht bedeutet einfach, dass wir als Gruppe die Kinder großziehen, dass wir auch als Dorf, als Gruppe die Kinder beschulen. Also ich versuche immer Teil der Schulfamilie zu sein und die Kinder nicht einfach hinzubringen und mir zu sagen, die werden schon wissen, wie es geht. Weil das sind auch Menschen, die haben auch traumatisierte Großeltern, die haben auch ihre Themen. Die müssen nicht funktionieren. Und ich muss da ein Auge drauf haben und ich muss mich mit denen auseinandersetzen und vielleicht auch mal ein bisschen unbequem sein oder mal helfen oder mal sagen, wissen Sie, soll ich mal mitkommen zu dem Ausflug, da mit 30 Kindern, ist auch ganz schön anstrengend, oder? Na, also, dass man da einfach dabei bleibt. Und oft fragen sich die Leute, wann machst du das? Um Gottes Willen, ne? Ich habe eine Firma, ich habe einen Verein, ich unterrichte immer noch Journalisten für Green Campus bei den Grünen in Berlin. Ich habe 2 Kinder, wow, ich schreibe Bücher. Aber ich nehme mir diese Zeit, weil ich glaube, und weil das Artgerecht-Projekt immer wieder gezeigt hat, das macht total Sinn. Das heißt, bei Artgerecht glauben wir daran, dass wir die Kinder in einer Gruppe großziehen sollten, dass wir irgendwie dieses moderne Dorf erschaffen sollen und wir helfen den Eltern auch dabei durch unseren Podcast, durch unsere Videos, durch unsere Facebook-Seite, durch unsere Coaches. Und was wir auch, woran wir auch ganz fest glauben, weil es sich immer wieder bewahrheitet, wir müssen Kinder wieder an die Natur anbinden. Wir brauchen die Naturverbindung. Deswegen machen wir jeden Sommer diese Artgerecht-Camps. Ich sage es gleich dazu, wir sind im Januar in der Regel ausgebucht, weil sich das mittlerweile auch rumgesprochen hat, dass wir sind eine Woche mit den Familien, schlafen wir in Tipis, mehrere Familien in einem Tipi und sind eine Woche draußen, nur draußen. Und die Leute sind oft so, oh Gott, das kann ich nicht. Wir haben Toiletten und Duschen, aber sonst haben wir nichts. Und wir kochen draußen und wir essen draußen und so. Und nach dieser Woche sagen die Leute, Wahnsinn, ich hatte total vergessen, dass ich Teil dieses Planeten bin. Ich hatte überhaupt nicht mehr gespürt, was das Wetter bedeutet, wie Sonne sich anfühlt, wie sich das nachts anhört, wenn Igel durchs Tipi läuft und wie das ist, wenn die Kinder den ganzen Tag draußen spielen und wie gut wir alle schlafen und wie gut das Wasser schmeckt, was man trinkt und so, ne? Also es ist auch zuckerfrei und drogenfrei, das Camp. Und das ist das andere, was wir im Artgerecht-Projekt machen. Wir versuchen, wieder dieses Tor zu öffnen und zu sagen, guck mal, das ist euer Heimatplanet, das ist euer Zuhause. Wir sind Affen. Wir sind der Einzige, der seinen Daumen vernünftig benutzen kann. Aber davon abgesehen sind wir Affen. Wir sind Primaten. Wir brauchen es. Ich brauche diese Sonne. Ich brauche diesen Regen. Ich brauche auch die Kälte. Sonst funktioniert mein Organismus nicht. Und deswegen ist das Artgerecht-Projekt hat so ganz viel. Aber die Basis ist immer, wir versuchen nach den Bedürfnissen aller zu gucken. Wir versuchen zu gucken, was sind die biologischen Bedürfnisse. Wir versuchen uns an den Planeten anzubinden. Wir versuchen in Gemeinschaft zu lernen. Wir versuchen auf Augenhöhe mit den Kindern umzugehen und gleichzeitig Orientierung zu geben für die Kinder, denn es brauchen sie. Kein Naturvolk sagt, macht, was ihr wollt. Never, es wäre viel zu gefährlich, macht auch überhaupt keinen Sinn. Und wir versuchen mit verschiedenen Projekten, die wir machen, das umzusetzen. Also wir machen Sommercamps, wir bilden Coaches aus, wir bilden Fachleute weiter, wir bringen Bücher raus. Wir haben jetzt einen Verein, in den man gerne eintreten kann, weil wir dann zum Beispiel sowas machen wie Alleinerziehendenunterstützung, weil die nämlich kein Dorf haben, die brauchen Unterstützung. Wir machen solche Sachen, wie dass wir Trageberatungen unterstützen und wir werden demnächst auch so Forschungsprojekte machen, wo wir so mal die Säuglingspflegetechniken von anderen Völkern, von denen wir was lernen können, dokumentieren. Die sind nämlich nirgends dokumentiert. Die ganzen Anthropologen, die zählen immer und wiegen und messen. Aber wenn ich frage, wie halten die nachts ihre Babys ohne Windeln sauber, dann sagen die Anthropologen, keine Ahnung, hat sich noch nie einer angeguckt. Und deswegen versuchen wir, diese Dinge mal sichtbar zu machen. Und am Ende geht es immer darum, diesen Planeten zu retten. Es geht immer darum, also wenn ihr auf unserer Website nach unseren Leitlinien guckt, es geht immer darum, dass wir sagen, im Fachjargon Infant Mental Health, also wir sind in der Association, in der World Association for Infant Mental Health sind wir Mitglied. Also mentale Gesundheit in der frühen Kindheit ist die Basis dafür, dass Menschen überhaupt in der Lage sein können, planetenkonform nachhaltig zu leben. Und wir tun alles dafür, dass möglichst viele Menschen das mitkriegen und das können und dass sie ihren Kindern und sich selber auch als Erwachsene, also meine Erwachsenen in den Camps und in den Kursen sagen auch immer, ich habe für mich selbst noch ganz viel gelernt, dass wir selber uns auch heilen und damit leben können. Und ich muss sagen, wir machen das jetzt seit 10 Jahren und die Erfolge sind der Hammer. Also man kann so viel bewegen, indem man einfach immer weiter, immer noch mal, immer weiter, immer noch ein bisschen, noch eine Tagesmutter, noch eine Grundschullehrerin, noch ein bisschen, noch ein Eltern, noch eine Stillberaterin, noch, mittlerweile reden wir ja auch mit Chefs von gynäkologischen Kliniken und so. Mhm. Man kann so viel bewegen und das ist eigentlich das, wofür wir arbeiten.
Ja, super. Danke für diese tolle Arbeit. Also
ja, sehr gerne.
Ganz berührend. Ja, auch dieser Aspekt der Heilung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Es gibt eine Untersuchung in den USA, wo die so Adverse Childhood Experiences untersucht haben und gesagt, dass ganz viele Kinder traumatische Erfahrungen machen. Und ich habe manchmal das Gefühl, in unserem schulischen System, das hört noch gar nicht auf. Also, weil es so viel Unwissen gibt und alles, was dazu beiträgt, dieses Wissen, was Kinder eigentlich wirklich brauchen, zu verbreiten, ja, ist natürlich super.
Und gleichzeitig zu gucken, was brauchen die Eltern, damit sie den Kindern das geben können. Ne? Mhm. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, es nützt, das beste Wissen nützt nichts, wenn ich als Mutter das nicht kann. Ich habe es nicht. Mir hat es nie einer gegeben. Mhm. Und deswegen machen wir auch ganz viel diese Heilungsarbeit. Ne? Am Ende auch in jedem unserer Kurse, in jedem unserer Camps, dass wir immer auch versuchen, die Erwachsenen zu füllen und zu fangen und zu sagen, guck mal, hier ist dein Dorf. Wir sind dein Dorf, du kannst das. Und es ist Wahnsinn, wie die dann so über sich hinauswachsen. Es ist so schön zu sehen.
Mhm. Darf ich dich noch was zum Schulsystem fragen?
Na klar.
Wie siehst du denn die Entwicklung im Moment, dass wir Richtung Ganztagsschule gehen? Oder auch Ganztagsbetreuung, das wird ja jetzt in manchen Ländern, ist es ja schon einklagbar. Ich glaube, in Luxemburg haben die Kinder ein Recht ab Geburt von Betreuung von morgens um 7 bis abends um 7 so ungefähr. Mhm. Also im Moment gibt es ja so Tendenzen in der Gesellschaft, Kinder ganztägig zu betreuen und ja, und das, was du gesagt hast, das, diese Zeit, die sie brauchen, wo kriegen die denn?
Also zum einen muss man, glaube ich, historisch einfach verstehen, ganztägige Betreuung ist eine Trennung zwischen Eltern und Kindern und die passiert in Gesellschaften ganz oft, wenn Gesellschaften unter Druck geraten. Das sieht man ganz häufig in der Historie. Gesellschaften geraten unter Druck und das Erste, was passiert, ist diese Trennung. Das haben schon die Spartaner gemacht. Also das ist nichts Neues historisch. Ganztagesbetreuung per se ist weder gut noch schlecht. Wie das für die Kinder ist, hängt von 2 Faktoren an. Faktor Nummer 1, wie ist es zu Hause? Wenn ich zu Hause psychisch kranke, überforderte, wirtschaftlich extrem unter Druck gesetzte oder sonstige Situationen habe, kann eine Ganztagsbetreuung für ein Kind eine totale Erleichterung sein. Und für die Eltern auch. Mhm. Wenn dann eine Ganztagsbetreuung dazu führt, dass die Eltern nicht mehr unter diesem massiven Druck stehen und dann, wenn das Kind zu Hause ist, Bindung möglich ist, weil der Druck weg ist, dann gerne Ganztagsbetreuung. Allerdings klappt das nur, und damit sind wir beim 2. Kriterium, wenn die Ganztagsbetreuung oder jegliche Betreuung von Kindern, ob das 10 Minuten oder 10 Stunden sind, ist da völlig egal, qualitativ hochwertig ist. Und da haben wir genau das Problem in Deutschland. Wir haben nämlich in Deutschland keine qualitativ hochwertige Betreuung und zwar leider fast nirgends. Also wir wissen, ich glaube, 9% der Krippen entsprechen dem, was die Vorgaben für Krippen eigentlich wären. Alle anderen wurschteln sich irgendwie so durch. Die Personalschlüssel in Deutschland entsprechen fast nirgendwo dem, was die Deutsche Liga für das Kind als Personalschlüssel für psychologisch sinnvoll erachtet. Nowhere. Vielleicht in einigen Ausnahmen Privatkitas, aber sonst vergesst es. Die Personalschlüssel sind unter aller Kanone.
Und die schulische Ganztagsbetreuung ist genau dasselbe. Es gibt hochqualitativ großartige schulische Ganztagsbetreuung, wo dann immer noch die Frage ist, was ist qualitativ hochwertig? Geht es darum, dass die das letzte Mathematikprogramm von der Bertelsmann-Stiftung am Start haben? Oder geht es darum, dass dort empathische Menschen sind, die den Kindern ermöglichen, Konflikte zu lösen, sich geborgen zu fühlen, zu spielen und zu experimentieren? Ne? Und vom Standpunkt der Kinder aus muss ich ganz klar sagen, wir brauchen bessere Personalschlüssel, besser ausgebildetes Personal, emotional besser ausgebildetes Personal und wir brauchen emotional qualitativ hohe Betreuung. Ob die da Mathe lernen oder Chinesisch, ist für die Psyche der Kinder total egal, aber es zählt nur die Psyche der Kinder. Ne? Weil wir, was wir brauchen, sind ja Menschen, das können die mit 20 alles auch noch lernen, wenn die psychisch stabil sind. Wenn die aber mit 6 Klavier und Chinesisch gelernt haben, dafür aber mit 18 eigentlich einen Burnout haben und mit 20 eigentlich nicht mehr können, haben wir nichts gewonnen. So, das heißt, Ganztagsbetreuung hängt davon ab, wie ist es zu Hause und wie ist die Ganztagsbetreuung. Und nur dann kann man entscheiden, ist es gut oder schlecht. Und in Deutschland ist es in der Regel leider, es geht. 4 plus bis 4 minus ist so der Standard im Moment. Mhm. Womit ich nicht gesagt haben will, sage ich gleich dazu, dass es nicht unglaublich viele Erzieherinnen und Erzieher gibt, die sich die Beine ausreißen, damit es für die Kinder gut ist. Das Problem ist, dass diese Menschen, die so viel für die Gesellschaft beitragen, unter absolut unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Das geht gar nicht. Das ist eigentlich ein Wunder, dass die Eltern Deutschlands dafür nicht auf die Straße gehen und sagen, es reicht. Wir haben in Deutschland den Effekt, dass die Leute, die was zum Gemeinwohl beitragen, Erzieher, Krankenschwestern, Altenpfleger, die kriegen total wenig Geld. Und Leute, die nur virtuelle Werte schaffen, Berater, PR-Leute, Investmentdenker, die kriegen einen Haufen Kohle. Und dieses System, das ist keine Erkenntnis von mir, das ist eine Erkenntnis von Harald Welzer, von dem Professor, der sich viel mit der Nachhaltigkeitspolitik beschäftigt. Dieses System müssen wir umdrehen, damit die Leute, die wirklich was zum Gemeinwohl beitragen, zum Beispiel Erzieher, müssten viel besser bezahlt werden.
Naja, es ist ja auch unsere Zukunft. Also unsere, in einem Land wie Deutschland sind Kinder unsere Zukunft.
Kinder sind überall die Zukunft.
Überall.
In Afrika wirst du gefragt, nicht wie geht's dir, sondern wie geht's den Kindern? Weil das ist das Einzige, was zählt. Ist mir egal, wie es dir geht. Wie geht es den Kindern? Weil wenn es den Kindern schlecht geht, geht es dir auch schlecht. Ne, wenn mich jemand fragt, wie geht es mir, ist meine Antwort schon seit Jahren, den Kindern geht es gut. Dann wissen alle, Nicola ist stabil. Wenn ich sage, den Kids geht nicht gut, wissen alle, oh, besser die Frau nicht ansprechen. Ne, wie geht es den Kindern? Und wir wissen auch zum Beispiel, der Hans Rosling hat mit Factfulness gerade ein ganz tolles Buch darüber geschrieben, über die Statistiken in der Welt. Und er hat sein Fazit aus diesem Buch ist, immer dann, wenn die Kindersterblichkeit sinkt, geht es Gesellschaften besser. Das ist der Top-1-Faktor. Sinkt eine Kindersterblichkeit, sinkt eine Müttersterblichkeit, dann geht es Gesellschaften besser. Solange die hoch sind, könnt ihr alles andere in die Tonne kloppen. Da können sie so viel Öl fördern, wie sie wollen, es funktioniert nicht. Hm.
Hm.
Gut.
Gut. Ich würde gerne noch mal schauen, du hast ja wirklich schon wahnsinnig viel erreicht und auch, du sagst ja, ihr seid am Aufbauen, ihr kriegt immer mehr Zuspruch, finde ich super. Auch ein ganz wichtiges Wissen, was auch in die Gesellschaft muss. Allen, die da draußen jetzt zuhören, die das Interview sehen, die in Schule sind, das, was du für die Eltern sagst oder auch jetzt Betreuungssituation, das gilt natürlich auch eins zu eins für die Schule. Also wie schaffen wir Schulen, die eben dem Entwicklungsbedarf von Kindern wirklich gerecht werden?
Und Nachmittagsbetreuung, die Kinder nicht nur verwalten und verwahren.
Oder beschulen. Also ich glaube, wir haben ja noch gar nicht über Spielen gesprochen.
Mhm. Ja, genau.
Wie wichtig das ist für ein artgerechtes Aufwachsen.
Genau, Spiel ist die Arbeit des Kindes, sagt Maria Montessori.
Ja. Ich würde dich gerne noch mal so gegen Ende fragen, was sind denn deine nächsten Herausforderungen? Also du hast ja schon erzählt, was ihr alles macht, sehr großartig. Mhm. Was hast du dir denn vorgenommen? Wohin geht es denn für dich in deiner Entwicklung?
Also das sind mehrere Dinge. Das erste ist, ich muss natürlich das Schulproblem für meine Kinder lösen. Also meine Kinder sind auf einer Privatschule. Und ehrlich gesagt, ich bin massiv unzufrieden, wie das da läuft. Und wir sind gerade auf der Suche, wir werden uns nächstes Jahr auf die Suche machen, noch nicht 2020, aber 2021, ist bei uns eine große Recherche, nenne ich es mal, geplant, zu gucken, wo können Kinder eigentlich gut zur Schule gehen? Wie kann das eigentlich gelingen? Wer macht das eigentlich? Wie lernen Kinder in anderen Gesellschaften? Das heißt, wir werden wirklich unsere Sachen packen und losfahren und gucken, wie läuft das woanders? Und warum läuft das bei uns so, wie es läuft? Und warum stört mich das so? Meine Kinder gehen gerne zur Schule, das ist eine coole Schule, die haben super Klassenlehrer und trotzdem gibt es was, wo ich merke so, oh, in mir drin ist irgendwie so Knirsch, das ist nicht das, was ich will und ich kann aber noch nicht den Finger drauf legen und deswegen ist meine nächste Herausforderung, nächstes Jahr loszuziehen und zu gucken, was ist da los, was will ich da, wie will ich das? Und dann ist es auch so, dass meine nächste Herausforderung ist, ich möchte dieses Wissen rausbringen aus dieser Ratgeber-Ecke rein in die komplette Gesellschaft, in die große, wir sind ja so ein bisschen in diesem intellektuell alternativen Milieu unterwegs und ist auch super, aber ich möchte, dass es in die große Gesellschaft kommt. So, mit Erziehen ohne Schimpfen haben wir jetzt den ersten Schritt gemacht, wo wir plötzlich im Mainstream waren und ich dachte so, wow! Und das nächste, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde ein Sachbuch schreiben. Ein Sachbuch darüber, was hat diese ganze alte Erziehung mit uns gemacht? Was macht sie mit unseren Kindern? Und wie können wir unseren Kindern diesen Quatsch ersparen, an dem wir schon gelitten haben? Und wie können wir uns heilen? Also das ist das Nächste und das wird 2021 auf den Buchmarkt kommen. Und ich bitte nur alle, wenn ihr es kauft, kauft es nicht nur, lest es und erzählt es weiter. Genauso wie Erziehen ohne Schimpfen, kauft euch das und dann benutzt es aber bitte auch. Die Bücher sind nur so gut, wie wenn wir sie benutzen. Wir müssen es umsetzen, lesen oder kaufen und hinstellen reichlich. Also kauft es und benutzt es oder verschenkt es, wenn ihr es nicht benutzt. Aber setzt es um, wir müssen es leben, wir müssen es ins Leben bringen. Und das Dritte, was wir sehr, sehr gerne machen möchten, und das ist mein nächster Schritt, ich möchte, dass wir artgerecht arbeiten. Ich finde vieles krank daran, dass wir als Erwachsene überhaupt nicht artgerecht gehalten sind und überhaupt nicht artgerecht arbeiten können und uns total auspowern und ständig von einem Burnout in den nächsten schlittern und von einem Termin zum nächsten und ständig leben wir mit der Uhr. Und ich möchte vom Artgerecht-Projekt, wenn wir diese ganzen Sachen verstetigt haben mit den Babys und den Kleinkindern und es läuft im Moment sehr gut, dann ist mein nächster Schritt zu sagen, so, und jetzt gucken wir mal, wie können wir artgerecht arbeiten und wie können wir so Projekte anstoßen, dass das auch den Weg in die Wirtschaft und den Weg in die Politik findet, weil da gehört es hin und am Ende sitzen da die Hebel, die wir brauchen, um dieses Land, um diese Gesellschaft so zu drehen, dass wir, wenn wir alt sind, auf dem Sterbebett liegen, sagen, ja, jetzt ist es in Ordnung, jetzt kann ich gehen. Das wünsche ich mir.
Dann wünsche ich dir dafür gutes Gelingen, viel Dankeschön. Erfolg, Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz.
Yay! Die werde ich brauchen. Aber ich bin es ja gewöhnt.
Ja, und ich freue mich, weiter von dir zu hören. Und vielen Dank für das Interview.
Danke. Ich danke dir für deine Arbeit an diesem total tollen Symposium, hast du es vorhin genannt. Daran, dass du die Leute zusammenbringst. Ich freue mich sehr auf die anderen Interviews und danke allen, die bis hierher zugehört haben. Und ich bitte einfach nur, egal wie ihr es macht, tragt es nach außen. Erzählt es drei anderen Eltern. Verschenkt die Bücher. Verschickt den Link. Einfach tragt es weiter. Wir müssen diese Welle ins Rollen bringen. Uns rennt so ein bisschen die Zeit davon. Aber es ist so, dass wir es bis 2040 auf jeden Fall noch schaffen können. Also lasst uns dranbleiben.
Dankeschön.
Gerne. Thank you.